Da versteht ja eigentlich moderne Arbeit, dass wir Menschen führen und wenn es denen gut geht und die intrinsisch motiviert sind, die Ergebnisse liefern, die über das Niveau dessen, was eine Hierarchie zustande bringen kann, deutlich hinausgehen.
Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und das ist der zweite Teil der Serie mit der Friederike Müller-Friemuth. Und heute geht es um Leadership behind Numbers und es wird wieder mega spannend. Bleibt dran. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Friederike.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Teil 2 unserer Serie finde ich schon cool. Sag noch mal vielleicht kurz, um was geht's in deinen Worten? Du kannst es nämlich immer viel besser als ich.
Um was geht's? Ja, wir sind ja hier per Anhalter durch die Hierarchie und durch das Hierarchie-Mindset zugange. Ja, Hitchhiker's Guide Through Hierarchy, so ein bisschen lustig gemeint im Sinne von moderne Arbeit versus hierarchisches Mindset, hierarchische Arbeit. Und ja, ich habe, glaube ich, in der letzten Sitzung auch schon mal darüber gesprochen. Wir sind hier gerade zukunftsforscherisch an dem Thema dran, wie man das Ganze also als Brücke verbinden kann. Ja, wir wollen ja für die Betriebe arbeiten. Ich habe ein großes Interesse daran, weil ich selber mal in einem Think Tank gearbeitet habe, diese Form von modernem Arbeiten auch einfach breit und groß zu machen und den Radius größer zu ziehen rund um moderne Teams. Das ist jetzt nicht nur Richtung New Worker und Agilität im Speziellen gemeint. Und da ist, stellt sich mal die Frage, das ist ja unser Untertitel hier, oder Leadership Beyond Numbers, was ist eigentlich mit den Hard Facts? Das wird bei moderner Arbeit und New Work immer ein wenig untergebuttert, ist jedenfalls mein Empfinden. Also das ist ja schön, wenn die in großem Vertrauen und selbst organisiert und enabled und empowered und mit Work-Life-Balance und Remote und Hybrid und so weiter und so fort da miteinander arbeiten. Das ist schön, aber es geht ja hier auch um Steuerung und darum, bestimmte Ergebnisse zu liefern. Und wie ist das eigentlich zusammenzudenken mit agiler Arbeit? Das ist so der Hintergrund. Und ja, das hängt auch damit zusammen, dass es bei New Work eben so eine unternehmerische Basis nicht gibt. Haben wir auch schon kurz darüber angesprochen. Und was wir da beobachten, also ich orientiere mich da immer sehr stark an modernen Unternehmen, die das ja nun auch schon 20, 30 Jahre machen. Das sind vor allem die Amerikaner, mittlerweile aber auch schon die Chinesen. Und die haben mit Numbers im Grunde gar kein Problem mehr. Das wird ausgelagert an Algorithmen. Wir sind ja alle in anspruchsvollen IT-Architekturen mittlerweile unterwegs. Und wenn du die KPIs teilweise, gibt ja auch viele Betriebe, die da sehr konsequent mit experimentieren, Transparenz machst, ja, was aus meiner Sicht jetzt vom Prinzip her gesprochen eigentlich eine Voraussetzung jeder modernen Arbeit ist. Also wenn du Leute haben willst, die nicht nur wie auch immer selbst organisiert und selbstverwirklicht darum arbeiten, und die sollen unternehmerisch qualifizierte Entscheidungen fällen, auch selbst organisiert und auch eigenverantwortlich, dann solltest du denen schon die Informationen geben, die die brauchen, damit die eine gute Entscheidung auch fällen können. Also diese Informationen zurückzuhalten und die da einfach nur innovativ agil in sich drehen zu lassen, das macht denen vielleicht Spaß, aber du kriegst ja auch durch Agilität dann nicht mehr unternehmerische Qualität in dein Unternehmen und das wollen wir eigentlich. Die können ja gerne selbstbestimmt arbeiten, aber wir wollen ja unternehmerisch damit auch hochdrehen oder uns weiterqualifizieren. Und das machen so die Benchmarks meiner Beobachtung nach, was die Numbers anbelangt, mittlerweile ganz stark, ich will jetzt nicht sagen über KIs, aber über Algorithmen. Also du kannst ja, wenn du in einem System bist, jetzt softwaremäßig, ich rede jetzt mal von Wissensarbeitern, da ist es am plastischsten, geht bestimmt in jeder Branche, ja. Aber die können ja sehen, wann ich im System bin. Und die können sehen, wann ich produktiv bin, wie schnell ich arbeite, wie schnell die Projektstände wachsen. Du kannst das ja alles controllen, im Grunde schon durch die reine IT-Architektur. Und dadurch, dass diese Systeme eben auch in der Lage sind, das in Echtzeit zu validieren in Bezug auf die Betriebskennzahlen. Also, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ja, du bist im Vertrieb unterwegs und hast jetzt einen neuen Vertrag abgeschlossen oder so. Das geht ja sofort in das Zahlenkorsett des Unternehmens ein. Du kannst ja sofort sehen, der Umsatz hat sich erhöht. Ja, was hat das für Konsequenzen auf die anderen Kennzahlen des Betriebs? Das heißt, du bist in der Lage, wenn du das willst, jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin in Echtzeit erstmal den Status quo des Betriebs zu spiegeln, was für mich hilfreich ist, wenn ich hier irgendwie ein Budget brauche für eine Innovationsidee zum Beispiel. Also haben wir die gerade? Oder verschiebe ich diese Idee nicht doch lieber in den Sommer, weil da weiß ich, da kriegen wir einen großen Kunden rein und dann haben wir ein bisschen was über und dann kann ich mir es leisten. So. Du brauchst ja diese Information, sonst kannst du so eine verantwortliche Entscheidung gar nicht fällen. So, und das kann dir ein über Algorithmen laufendes System ja in Echtzeit auch mit so kleinen Szenarien spielen. Also wo stehen wir wahrscheinlich in 2 Wochen, weil dann das System weiß, in 3 Tagen wird der Vertrag abgeschlossen, in 6 Tagen wird der Vertrag abgeschlossen. Du kannst ja relativ treffsichere, zumindest Kurzfristprognosen machen mit den Systemen. Das ist nicht nur Transparenz, das ist auch eine ganz andere Transparenzqualität. Das ist was ganz anderes. Ja, hier geht es nicht nur darum zu sagen, ja, ziehen wir jetzt blank, also machen wir uns als Betrieb nackt und zeigen den Mitarbeitern, was ist, sondern du gibst den Mitarbeitern durch diese Transparenz eben auch qualifizierte Kriterien an die Hand, auf deren Basis die entscheiden können. Und zum einen kann der Hierarch da wunderbar sagen, wer ist denn hier führungsqualifiziert? Also Teams, die das auch verstehen und relativ schnell das richtig bedienen, weil da kannst du an einigen Stellen hochdrehen. Du kannst auch besser Risiken abschätzen, was du besser gerade nicht machst. Der andere Punkt ist, ob man sich das kulturell leisten will. Ganz andere Debatte, die möchte ich jetzt gerne mal einklammern. Das ist nochmal ein anderer Termin. Also natürlich muss man dann darüber reden, was machen denn dann die höheren Führungskräfte? Und das will ich hier in keiner Weise zynisch oder als Bashing oder Dissen oder so interpretiert wissen. Das ist eine ganz ernste Frage. Also wenn auch strategische Entscheidungen nach unten diffundieren, dann darf ich mir überlegen, was die Funktion und die Rolle einer höheren Führungskraft dann ist. Das ist schon eine ernste Frage. Und wenn ich da keine Antwort drauf habe, dann macht die Hierarchie das auch nicht. Na, logisch. Das ist auch so ein nettes Tabu der Debatte. Was machen denn dann eigentlich die Hierarchen? Also hier mal Spoiler, ja, das ist ein anderer Termin. Wie gesagt, wir reden ja auch mal über die Posthierarchie, also das, was nach der Hierarchie kommt. Die werden andere Aufgaben haben auch. Wir sind in einer Störfallwirtschaft, also ganz viele strategische Fragen, jetzt nicht die Hauptstrategie sicherlich, aber viele strategische Fragen in Sachen Kundengruppen oder Segmentierungsfragen, die kann auch die Mitte der Organisation treffen, wenn sie die Informationen hat, die sie dafür braucht. Überhaupt kein Problem. Dann kriegst du ganz viele Kapazitäten oben frei, die können was anderes machen und müssen in Early Warning Funktionen und so weiter rein. Hier, ich nehme mal das Beispiel Taiwan-Szenario und sowas, was uns alles bevorsteht. Das wissen wir ja. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wann kommt das? So, und das sind Jobs der Top-Etage. Die sind in einer klassischen BWL-Hierarchie-Debatte gar nicht abgebildet. Dieses ganze System, ja, das ein bisschen transparenter zu dich schauen, in welche Richtung geht das eigentlich? Was verlierst du als Hierarch, wenn du Verantwortung nach unten weiter delegierst? Und was gewinnst du vielleicht auch? Ich habe heute, das ist jetzt ein Zufall, auf LinkedIn so einen Post gefunden von dem werten Kollegen Herr Schermuli, das ist so ein New Work-Experte, der misst auch ganz viel in New Work. Der hatte heute so einen interessanten Post, fand ich, über Führungskräfte drin. Wie ätzend der Führungskräftejob geworden ist, dass da kaum mehr jemand rein will, weil die Hierarchie denkt, auch bei den Führungskräften kann ich irgendwie alles abladen, die machen viel mehr Überstunden, die haben viel mehr Sägeblatteffekt, die müssen sehr viel ausbaden, was auch die dünne Personaldecke an Effekten verursacht. überwältigt, weil wir viel zu wenig Leute haben. So, und da sagen viele immer, warum tue ich mir das eigentlich an? Die Jungen fragen sich das sowieso schon länger, will ich einen Job haben? Und die Mittleren fragen sich allmählich, das war vielleicht doch keine gute Entscheidung, das überhaupt anzuzetteln, weil das ja nicht aufhört. Also vielleicht wird es sogar schlimmer. Und das zahlt auch darauf ein. Also was gewinnst du und was verlierst du? Eine Führungskraft, die Kapazitäten bekommt, weil die unter ihnen viel mehr strategische Arbeit machen, kann sich auf Qualitäten konzentrieren, die eigentlich ja viel mehr ihr Job wäre, nämlich vorauszuschauen und abzuschätzen und zu kalkulieren, wie sich die Situation verändert. Das Team vielleicht auch anders aufzustellen, dass du mehr remote oder weniger remote arbeitest, was auch immer. Also das ist auch von den Statusarenen her. Ich verliere ja Reputation, ich verliere Status, wenn ich Strategie abgebe. Ist das so? Das ist in der Hierarchie so, ja, natürlich. Ja? Also je kleiner meine Abteilung ist, desto weniger bin ich wert. Na klar. So, wenn man das mal mit dem anderen, mit dem nächsten System vergleicht, ja, ich verweise immer nur an die Innovationsökonomien in der globalen Wirtschaft. Das scheint in anderen Regionen der Welt ja auch nicht so zu sein. Da sind fast alle Führungskräfte, da wird Führung aber ganz anders verstanden. Also ich lasse mich führen durch die Numbers, die in den Algorithmen mir in Echtzeit transparent gemacht werden. Das ist eine super Justierung, die wir in dem Detaillierungsgrad noch nie hatten. Ich habe eine super Orientierung, wo der Betrieb gerade steht. Und dann kann ich meinen Mitarbeitern auch zumuten, wenn die dann in Vertrauen und 4 Tage Woche, keine Ahnung wo arbeiten, dass die sich daran orientieren und kluge Entscheidungen fällen. Und das kann ich auch fair kontrollieren, weil jeder weiß, worum es geht. So, und dann ist die Frage, was macht dann die Hierarchie in der Zeit? Das ist ein anderer Termin hier. Aber das muss aufeinander abgestimmt sein. Und wenn dann beide wissen, okay, eigentlich gewinnen wir beide dadurch. Also das unten kriegt endlich mal eine Arbeit, wo du siehst, was der Sinn des Ganzen ist, ohne Purpose, ohne da irgendwelche Wolken drüber zu zeichnen, sondern du siehst, was der Sinn ist, weil du die Zahlen siehst. Ja. Wir reden hier über Wirtschaftsorganisation. Ich bin davon überzeugt, der größte Sinn wäre Selbstwirksamkeit oder zu sehen, dass es irgendwie einen Sinn macht, was ich tue. Da brauche ich jetzt nicht die Welt retten oder sowas. Also das sind alles Schräglagen dieser New Work-Debatte, ja. Und die Numbers, die es mir jetzt geht hier, Leadership Beyond Numbers, das heißt im Grunde, dass die Führungskraft gar nicht mehr über Zahlen führen muss. Das machen die Systeme. Die Führungskraft hat einen ganz anderen Job. Die soll sozusagen auch weiterhin die Hierarchie auch bereichern und denen helfen, dass man den Radius von moderner Arbeit über die agile Unit ganz langsam mal weiter wachsen lässt. Wir wollen ja keine Erziehungsprogramme nach oben lostreten. Das ist ja gar nicht der Sinn dahinter.
Mir ist gerade spontan was eingefallen. Es gibt ja dann auch nicht so den Betrachtungsbias. Also wenn die Führungskraft jetzt wie altherkömmlich führt, dann sieht er ja, wie gut oder wie schlecht, oder er meint, wie gut oder wie schlecht jemand ist. Und das wird ja auch ausgehebelt durch die Numbers.
Ja, absolut. Ja, das ist eigentlich unser Hierarchiethema. Ich meine, es ist ja egal. Ich gehe da mal ein bisschen rein. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Finde ich sehr faszinierend. Es gibt interessante Tracking-Tools. Es gibt ja überall Tracking-Tools, auch ein interessantes, ja, für alles, dass du mal die Kommunikationswege tracken kannst, die jemand in einem Team nimmt. Oder du hast jetzt ein Team von 10 Leuten, nehmen wir ein Beispiel, und jeder wird jetzt mal 3 Monate lang getrackt. Das weiß auch jeder, nur so GPS-mäßig im Sinne von, wie sind die Wege? Und was anderes gar nicht. Da wird jetzt nicht Audio aufgenommen oder so, sondern nur, wie bewegen sich die Menschen im Unternehmen und im Team? Und da kannst du dann gucken, wer ist denn hier eigentlich derjenige, der im Grunde führt? Weil wenn es Probleme gibt, gehen die alle zu dem oder zu alle zu dem. So, du kannst auch gucken, wie viele Leute und wie häufig gehen denn zum Leader. So, und das ist jetzt natürlich, muss man sich mal überlegen, ob man das denn will. Also das sind so die Painpoints dahinter, ja? Die Transparenz, also ich finde, das macht alles nur Sinn, wenn alle Seiten, die Hierarchie und die agilen Worker, die modernen, die Smart Worker, eine Peilung haben, was das Ganze soll und wo das hingeht. Das ist meine Überzeugung als Zukunftsforscherin, weil sonst ist das schambehaftet. Du blamierst eigentlich nur Leute, ja? Du stellst die ja bloß. Also, was soll dabei rauskommen, wenn ich als Teamleiterin sehe durch dieses Tool, dass die zu allen möglichen gehen, wenn sie ein Problem haben, aber zu mir kommen die offensichtlich nicht. Das kann ich ja dann sehen an den Kurven. So, und dann ist immer die Frage, warum machen wir das? Wohin steuern wir denn? Da musst du dann dir auch von der Personalerseite mal überlegen, wie definieren wir hier Leader? Vielleicht muss Leader ja gar nicht derjenige sein, der hier die Caring-Rolle übernimmt. Vielleicht muss das gar nicht die Person sein, zu der alle kommen, wenn sie Probleme haben. Vielleicht hat er eine andere Rolle. Das sind so Sachen, die musst du vorher festlegen, sonst blamierst du die Leute. Das ist schambehaftet. So, und da finde ich, dieses ganze Konzept ist so armselig. Das ärgert mich maßlos, ja. Man könnte, glaube ich, viel damit machen, weil solche Tracking-Tools sind ja hilfreich. Du bringst Transparenz in Führung. Aber du musst den Leuten, finde ich, schon helfen, dass alle sehen, wie konstruktiv das für alle Beteiligten ist. Sonst macht es keinen Sinn.
Du hast jetzt schon öfter über die Rollen geredet. Überhaupt auch mal die Rollen betrachten. Welche Rollen gibt es denn? Welche kann es überhaupt geben? Und dann gibt es ja vielleicht auch schon eine Affinität von dem einen oder anderen und sagt, naja, also so eine Carry-Rolle oder so mache ich schon gerne oder das ist so mein Ding. Und dann ist es auf einmal die Verteilung ganz anders wie vorher, ja. Und allein dadurch hat man schon einen Boost, weil die Leute dann das machen, was sie gerne machen, wo sie gesehen werden.
Ja, richtig. Und in der Hierarchie fehlt uns da eigentlich jedes Gefühl auch für. Im Grunde, also ich persönlich finde, dass wir in der BWL eigentlich nie Menschen geführt haben. Wir führen KPIs. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann hier erwähnt. Wir führen eigentlich Zahlen. Und die ganzen Menschen, die vor den Zahlen stehen, die ich ja nun mal brauche, weil ich nie alles selber machen kann als Unternehmerin, da gucke ich eigentlich durch. Das sind so durchsichtige Puppen oder Schablonen. Und ich erzähle denen irgendwas, damit die irgendwas machen, damit diese Zahl, die hinter ihnen liegt, auch dabei rauskommt. So geht eigentlich unsere Führung. Ganz am Anfang war das eine Ingenieurswissenschaft. Daher kommt auch diese ganze Maschinendenke und so. Also dahinter ist der Stellhebel, hinter den Menschen ist dieser Zahlenstellhebel. Und davor stehen irgendwelche Puppen, die was machen müssen. Und dafür steht ja eigentlich moderne Arbeit, dass wir Menschen führen und wenn es denen gut geht und die intrinsisch motiviert sind, die Ergebnisse liefern, die über das Niveau dessen, was eine Hierarchie zustande bringen kann, deutlich hinausgehen. Das ist eigentlich die Utopie von moderner Arbeit. Ja? Und da kann ich selber, wie gesagt, sehr dran andocken. Also wenn du dich daran gewöhnt hast, mit ganz unterschiedlichen Menschen, die auch ganz anders sozialisiert sind, zu arbeiten, kommen da einfach Ergebnisse bei raus, die du mit drei Leuten deiner Profession nie zustande bekommen hättest. Ich kann mich daran erinnern, als ich bei Daimler angefangen habe, das ist maximal anstrengend. Du hast da beispielsweise, was weiß ich, einen Physiker oder irgendjemand in deinem Projekt drin und verstehst gar nicht, was der immer für komische Fragen stellt am Anfang. Die fragen ganz andere Dinge nach. Und du bist völlig genervt, aber du weißt, das ist ein wichtiger Mensch, auf den hören alle. So, und dann hinterfragst du das irgendwann nicht mehr und weißt, ich muss jetzt was präsentieren. Und da wird doch der Kollege XY wahrscheinlich wieder diese oder jene Frage stellen. Und preist dann die Pain-Questions der Kollegen nach und nach in dein Mindset, in dein Denken ein. Und das hebelt wirklich das Niveau von Ergebnissen auf ein ganz anderes Level. Weil du anfängst, sozusagen in den Kriterien anderer Disziplinen zu denken. Und zwar automatisch, ohne dass dir das jemand akademisch erklärt. Du willst nicht ständig blöde Fragen hören von deinem Kollegen, die ich zwar nicht verstehe und auch nicht beantworten kann. Also fängst du irgendwann an, weil ich nicht mich selber nerven will oder weil ich das peinlich finde, mal darüber nachzudenken, was wird der mir wieder für eine komische Frage stellen? Reißt das ein und dann lächelt er dich plötzlich an, ist ganz begeistert. So, und das hat schon einen Sinn, auch wenn ich den am Anfang nicht verstehe. Die Fragen von denen haben schon Sinn, ja. Und das hebelt ein Niveau von diverser Arbeit. Das ist sehr faszinierend, wenn man das mal erleben darf.
Ist ja auch eine interessante Lernkurve, so einfach nebenbei, ne?
Ja, das ist aber Verhaltensökonomik. Das ist Verhalten, ja. Ich erzähle dir nicht 100.000 akademische Gründe und mache das deswegen und deswegen, diese ganze Argumentiererei. Also im Grunde versuchen die Verhaltensleute, uns emotional zu erreichen. Oder auch sowas, was ich gerade als Beispiel genannt habe. Im Grunde läuft das über Scham. Ganz plump. Ich habe keine Lust, mich ständig mit vor diesen Kollegen zu blamieren. Und irgendwann denke ich mir mal, okay, ich verstehe das zwar nicht, finde das auch doof, aber jetzt mache ich einfach mal, was der da sagt oder was der mich fragt, mach das. Alle sind glücklich und 3 Monate später kapiere ich erst, warum der diese Frage gestellt hat.
Ja, genau.
So geht das, ja.
Ich muss jetzt aber darauf zurückkommen. Gibt es da positive Beispiele in Deutschland?
Naja, also positive Beispiele für
Oder
agile,
Ansätze?
ja, moderne Unternehmen, finde ich, gibt es haufenweise. Ich komme jetzt mal mit so einem Bad Wickelmaschine steht am Nordpol, ja. Ich bin ja immer noch großer Fan dieser Augenhöhe-Wegefilme. Glaube ich schon jetzt 6 oder 7 Jahre alt oder so. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht informiert, ob es da was Neues gibt. Ich würde mich sehr freuen. Aber es gibt ja eine Menge Betriebe. Ich kann mich an dieses Gore-Beispiel erinnern, ja, die da Teilung betreiben und alles, was über 150 Leute ist, wird geteilt. informelle Kommunikation, du sollst dich kennen, ja. Ganz kleine Teams, U-Boote, wie die das machen, Bürokratie rausnehmen, so führen, dass die Leute wirklich zur Wertschöpfung kommen und sich nicht mit irgendwelchen bürokratischen Verwaltungsgedönsräten da herum ärgern müssen und so. Es gibt viele Betriebe, die das machen. Ja, die das in den letzten 20 Jahren schon gemacht haben. Das hat nichts mit Corona zu tun. Das hat nichts mit New Work zu tun. Deswegen betone ich ja immer, im Grunde betrifft das jede moderne Führungskraft, die sich an der harten Kruste nach oben reibt. Weil das killt auch deinen Energiehaushalt. Du führst ja doppelt. Du führst eine agile Unit, die horizontal tickt, und führst ein vertikal tickendes oben. Du tanzt im Grunde auf zwei Baustellen. Das müssen deine Konkurrenten, wenn man jetzt in Berufswegeplanung denkt, nicht. Die sind sowieso vertikal orientiert und die können sich auch mit der hierarchischen Denke anfreunden. Die haben diesen Doppelaufwand nicht. Und da fragst du dich irgendwann mal, wenn du da rumempowerst und enablest, bis der Tag zu Ende ist, warum? Warum tue ich mir das eigentlich an? Du kommst auch oft gar nicht weiter, weil aus der Hierarchiesicht bist du fremd, du bist Exot. Ich mache auch Keynotes in dem Bereich. Also das habe ich des Öfteren erlebt. Dann bist du mit deiner Keynote fertig. Und dann kommt auch mal der ein oder andere Vorstand und erzählt so ein bisschen und so. Und dann geht das so hier, so, also so ein bisschen Body Language, so von der Seite, durchaus Distanz und so. Stolz darauf, dass sie auch agile Units haben. Wir sind ja auch gut unterwegs. Aber du spürst in der ganzen Art und Weise, wie die reden, dass die im Grunde emotional null verstehen, was diese Unit da eigentlich macht. Mit ihren Dartscheiben und da so diese Open Spaces, ja, warum die das alles so wichtig finden. Ich glaube, viele Hierarchen interpretieren das als agilen Status. Die wollen eben auch was Tolles haben, also so ein tolles Future Working Areal oder so. Und wenn das schick gemacht ist und hat viel Geld gekostet, ist das ja auch Status. Aber das hat einen anderen Sinn für die, weil die keine Lust haben, in Zweier- oder Dreierbüros da abgeschottet vor die Rauchfasertapete zu gucken. Also kann man viel zu ergänzen, das werden wir auch noch tun.
Ja, wir freuen uns. 27.05., zweiter Termin der Serie. Wir haben, glaube ich, ganz gut angeteasert. Also, wer die Perspektiven und Anregungen mitnehmen möchte, sollte natürlich unbedingt kommen. Friederike, schön, dass du da warst zur zweiten Session. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Tschüss.
Dankeschön, ich freue mich. Tschüss, tschüss.
Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende.